Linda, stell dir vor, du bist 10 Jahre alt.
Ja.
Es wurde, ja, vor ungefähr einem Jahr wurde der Euro eingeführt. So langsam wird das Internet immer präsenter. Soziale Medien kommen auf den Markt. Du kannst Lieder downloaden. Du hast ein iPod oder einen MP3-Player,
MP3-Player.
kannst deine Musik überall hören. Irgendwann gibt es dann plötzlich Smartphones, du kannst überall immer zu jeder Zeit sein. Und wenn du wolltest, könntest du auch ins Fernsehen. Wie findest du das?
Das bringt mich tatsächlich so emotional wieder sehr stark zurück. Ich fühle mich gerade, ja, sehr viel jünger wieder. Ich höre sogar den Einwählton vom Modem gerade in meinem Ohr.
Ja, wobei das ja langsam jetzt abgelöst wird durch das WLAN. Vielleicht könnt ihr es euch schon denken, wir befinden uns heute in den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts, die Anfänge des Jahrtausends.
Das ist ja schon monumental eigentlich, ne, dass man einen Jahrtausendwechsel hat. Das war ja auch ein, ne, Y2K und so weiter. Das
Ja.
haben, ich weiß gar nicht, das, also ich kann nicht mich erinnern, dass ich da starke Erinnerungen dran habe, dass die Welt vielleicht
Ja, ich
untergeht
glaube, dazu waren wir dann auch noch zu jung, aber für viele Menschen war das ja so, dieser Jahrtausendwechsel, dass sie dachten, okay, jetzt ist die Welt, das geht nicht, das
so. Vor allen Dingen
funktioniert
hatte,
nicht.
vor allen Dingen Y2K war ja auch ein Thema von wegen, die Computer, die machen das nicht mit. Das war ja
Ja.
die, ne, und das ist ja eigentlich spannend, weil dann kam das Jahrtausend, wo wir mit Computern alles machen.
Ja, genau. Ja, wir nehmen ja traditionell einmal im Jahr eine Jahrzehntfolge auf und diesmal haben wir uns das die Nullerjahre rausgesucht, ein Jahrzehnt, das für uns mindestens genauso prägend war wie die 90er Jahre, wenn nicht sogar noch mehr, weil wir da unsere Jugend und, naja, gut, wir waren noch Kinder, als es angefangen hat
Aber
und
wir wurden
dann,
dann langsam Teenager. Das ist
ja,
schon
das
sehr
ist
prägend natürlich.
genau. Und dementsprechend haben wir natürlich auch viele, viele kulturelle und mediale Sachen miterlebt, über die wir heute so ein bisschen reden wollen.
Und ich finde es so lustig. Wir haben ja jetzt den ganzen Tag über so drüber gesprochen, über das Jahrzehnt, weil, ne, wir uns ja immer sehr professionell vorbereiten. Und ich dachte zuerst so, ja, was soll man denn über die 2000er sagen? Aber kaum steigt man da in die Recherche ein, merkt man so, ach ja, da war echt einiges los.
Ja, vor allem auch viele, viele prägende Ereignisse. Ich meine, wir müssen es, glaube ich, erwähnen. 9/11 war für viele Leute und also für uns wahrscheinlich auch, obwohl wir noch recht jung waren, ein sehr prägendes Ereignis, das die ganze Welt ja erschüttert hat und auch mitgeprägt hat.
Und was ja auch bis heute nachhallt, ja auch, und was ja auch immer noch immer wieder Thema ist, das ist natürlich, vor allen Dingen, weil es ja zu Beginn des neuen Jahrtausends war, ist das natürlich super zentral auch.
Und nicht nur, also nicht nur das Ereignis selber, sondern wir betrachten das ja alles immer so ein bisschen aus Kultur- und ja, Medienwissenschaftlerinnen-Perspektive, was wir halt sind. Es war halt einfach überall präsent, weltweit, live im Fernsehen. Und das ist ja auch so ein Aspekt des Jahrzehnts, der sich wahrscheinlich in allem, was wir besprechen, wiederfinden wird, dass einfach alles viel näher an einen Rand gekommen ist in diesem Jahrzehnt. Also nicht nur durchs Fernsehen, sondern weil dann auch das Internet immer präsenter wurde und jeder irgendwie plötzlich Zugang zu allen Nachrichten und zu allem hat.
Ja, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Hast du als Teenager irgendwann einen eigenen Fernseher gehabt?
Nee.
Okay, ich schon. Das war für mich auch so ein Ding, was auch prägend war, ne? Also für unser Drinni und gerne drin sein, mäßiges Dasein. Ja, diese Verbindung zu Fernsehen und zu Filmen und zu Serien, dass man selber entscheiden kann, was man gucken will. Ich finde, das war auch sehr prägend für mich.
Ja. Was waren noch Ereignisse, um das mal einfach kurz abzuhandeln, was für Ereignisse,
Zahlen,
was
Daten, Fakten
Zahlen,
für
Daten, Fakten,
2000er.
genau. Was ist noch? Angela Merkel ist Kanzlerin geworden. Nee, ist wahrscheinlich die Kanzlerin, die wir beide am meisten mitgekriegt haben. Und die einzige Kanzlerin, die es jemals gab bisher. Es gab einen deutschen Papst, der, ich weiß leider gerade das Jahr nicht mehr, aber auf jeden Fall in den 2000ern. was ja hier auch ein riesiges Medienereignis war oder überhaupt ein Ereignis, weil so viele Leute da um ihn zu sehen, hingepilgert sind, was ich bis heute nicht verstehe. Aber
Das müssen wir nicht verstehen, aber ja, aber das passt natürlich auch an das, was du schon meintest, mit, das ist medial präsent gewesen, überall die ganze Zeit.
genau, wir sind Papst.
Wir sind Papst, hat die Bild-Zeitung geschrieben, ja.
Ja, und 2006 natürlich die WM im eigenen Land. Ne? Das Sommermärchen. Ne? Auch irgendwie, also dadurch, dass es halt in Deutschland war, irgendwie, ich habe da schon Erinnerungen dran,
Ja,
dass es
klar.
irgendwie viel näher war. Aber das kann natürlich auch mit der Konsumgesellschaft zu tun haben, weil da ja auch Public Viewing, ich weiß nicht, wie
Es
das
war so, das so
vorher,
die
das war
Anfänge, glaube ich,
so
ne?
auch einfach halt diese
So begriff der halt sich dann.
Überpräsenz. Fallen dir noch irgendwelche Ereignisse ein in den Nullerjahren, die dir besonders in
Ich weiß
Erinnerung
nicht, ob du schon
geblieben
erwähnt hast, aber der Euro kam ja auch. Das hast du ganz am Anfang, glaube ich, gesagt. Das ist natürlich auch eine
sind?
große Umstellung gewesen, weil das natürlich uns auch alle in Europa näher zusammengebracht hat, was man ja heutzutage immer noch merkt. Wenn man jetzt verreist innerhalb von Europa, macht man sich keine zwei Gedanken darüber, dass man wahrscheinlich mit der gleichen Währung zahlt. Und ich finde, das ist natürlich auch was, was uns vorangebracht hat. Und was auch immer lustig ist, finde ich, wenn man Sachen, also kulturelle Dinge konsumiert, die davor entstanden sind oder davor spielen, dass man, ne, also dieses Währungsthema einfach irgendwie hat.
Ja, also irgendwie man rückt näher zusammen und man kann alles irgendwie konsumieren, ist so ein bisschen das.
Individueller auch konsumieren, würde ich jetzt mal so sagen, weil man selber darauf Zugriff hat und man muss jetzt nicht in die Bibliothek gehen, um ins Internet zu gehen. Also dafür waren wir auch noch viel zu jung, um das gemacht zu haben, würde
Ins
ich jetzt
Internet
mal.
zu gehen?
Ja,
Ja,
doch,
ja
oder
doch.
bist du in die Bücherei gegangen, um ins Internet zu gehen?
Nein, das nicht, aber
Das
zu
meine ich
Hause
damit.
bin ich ins
Ja,
Internet.
genau, das
Okay,
meine ich
ja.
damit. Also, ne, das haben wir nicht mehr erlebt, dass man halt in die Bücherei geht, um ins Internet zu gehen, aber es wird halt alles individueller, der Kulturkonsum. Und ich fand das so lustig, dass du am Anfang das auch mit dem MP3-Player gesagt hast. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber das stimmt natürlich. Und ich erinnere mich auch noch an irgendwie, weiß nicht, der Weg zur Schule und man konnte seine Musik hören und
Ja.
seine eigenen Hörbücher hören. Und das ist halt irgendwie, ich glaube, der individuelle Kulturkonsum hat stark zugenommen.
Ja, wahrscheinlich dadurch, dass das Internet einfach so populär und für alle zugänglich geworden ist in der Zeit. Und halt auch 2007 kam das erste iPhone, und die ersten Smartphones. Und vorher gab es ja auch schon internetfähige Handys, wo man noch aufpassen musste,
Oh, wenn du nicht den
dass man
Internetknopf
nicht den
drückst.
Knopf greift.
Sonst gleich 100 Euro bitte, 100 Mark.
Ja, das also. Es war halt immer überall zugänglich ab einem gewissen Zeitpunkt und auch beim Thema in die Bibliothek gehen, um irgendwas rauszufinden oder so, das muss ja dann auch nicht mehr, weil es dann ja auch Wikipedia gab plötzlich.
Das stimmt, ja.
Du hast gerade was
Genau,
nachgeguckt.
ich habe gerade das nachgeguckt, weil wir haben da vorhin drüber gesprochen. Also wir können ja vielleicht, wir haben ja jetzt so einen kleinen Abriss gemacht, was ist so allgemein in dem Jahrzehnt passiert, aber wenn wir uns jetzt so auf die Kultur konzentrieren, die es so gab,
Ja,
hast du
ich
da?
weiß nicht, bei welchem Punkt wir anfangen wollen. Vielleicht
Ja.
gehen wir erstmal ins Fernsehen, was ja ein sehr vielfältiges Jahrzehnt fürs Fernsehen ist, würde ich mal sagen. Also auf der einen Seite im Serienbusiness. Das haben wir
Was
im
ja
St
unser
ja,
Spezialgebiet ist.
das haben wir im Studium, glaube ich, bis zum Erbrechen gehört mit dem The Second Golden Age of Television. Das hat in den Nullerjahren stattgefunden mit verschiedenen Serien wie The Sopranos, auch wenn die schon 99 gestartet sind, aber lassen wir mal gelten. Ja, sowas wie Mad Men, Breaking Bad und so, diese Serien, die einen neuen narrativen Ansatz haben, die, man spricht ja auch vom Quality TV, die dann irgendwie bestimmte
Lang.
Erzählstrukturen verbinden, also dass sie durchgehende Handlungsstränge, aber auch in sich geschlossene Folgen irgendwie miteinander verbinden. Und das war so ein Boom in dem Jahrzehnt und daraus entstanden sind ja auch die ganzen Sachen, die wir jetzt haben. Jetzt haben wir diesen durch Netflix und andere Plattformen diesen Überkonsum quasi und das ist
Ein Überangebot an
ein
allem, ja.
Überangebot und das ist quasi in den Nullerjahren haben diese Serien den Grundstein dafür gelegt. Also es gab natürlich vorher auch immer schon irgendwelche Serien, aber dadurch gab es eben nochmal eine andere Erzählweise.
Und was ja auch eigentlich ganz spannend ist, wenn man sich anschaut, damals hat man dann die Serien, also das sind natürlich jetzt Serienbeispiele, die haben wir mit 12 Jahren nicht geguckt, um es mal
Nee.
so zu sagen. Und die sind auch in Deutschland, kommen die natürlich auch immer ein Stückchen später an. Und also damals ja noch viel verzögerter, weil das sind ja jetzt US-amerikanische Beispiele. Aber da war es natürlich so, du hast das konsumiert, indem du es einmal die Woche geguckt hast, weil halt jede Woche eine neue Folge rauskam. Jetzt mit den Streaming-Angeboten haben wir dann natürlich eine andere Konsumkultur. Auf der anderen Seite gibt es immer noch Serien, die wöchentlich veröffentlicht werden. Ein Beispiel, was ich jetzt gerade schaue, ist Succession, was bei Wow gezeigt wird, was ja der, also ein, weiß nicht, die HBO Sky angehörig ist, keine Ahnung. Und da ist es auch wieder so, wird auch wieder jede Woche eine neue Folge rausgebracht. Und ich frage mich so ein bisschen, woran das liegt, weil wir uns eigentlich schon an das Bingen so gewöhnt haben. Aber damals war es halt ja natürlich ganz normal, dass man jede Woche zu einer bestimmten Uhrzeit da saß und halt diese Serie geguckt hat, die halt jede Woche rauskam.
Ja, und die eben auch einen anderen qualitativen Anspruch hatte im Vergleich zu den 80ern und 90ern, die ich eher so mit solchen klassischen Sitcoms verbinde. Also natürlich
Ja.
gab es auch andere Serien,
Aber jetzt zum
aber
Beispiel, wenn
jetzt
man
so.
jetzt Baywatch sich anguckt oder irgendwas
Ja.
anderes. Also irgendwas, was vielleicht halt mehr Unterhaltungsfaktor hat als ein Drama
Ja.
sozusagen.
Und das ist ja auch so ein bisschen, also man hat ja jetzt auch immer wieder, und ich denke mal, dass das damals auch angefangen hat, dass das Kinosterben oder nicht, aber das Fernsehen eben auch die gleiche Qualität haben kann, die Filme haben.
Ja.
Das ist ja auch so ein Aspekt davon.
Darf ich dann
Aber
einen kurzen Exkurs
ja.
ins Kino machen? Ich kann jetzt tatsächlich gar nicht so genau sagen, was für Filme so insgesamt in den 2000ern besonders angesagt waren, aber ein Beispiel, was mir sofort eingefallen ist, worüber wir auch schon eine Folge gemacht haben, sind nämlich romantische Komödien. Die hatten nämlich so ihre Hochzeit, unter anderem Anfang der 2000er. Also wenn man so nach Listen sucht, ne, die besten Romcoms und so, dann findet man halt aus den 2000ern ganz viele Beispiele. Ich weiß gar nicht so genau, woran das liegt. Wahrscheinlich gibt es da auch schon wissenschaftliche Abhandlungen drüber und ich würde sie sehr gerne lesen. Also, falls jemand einen Tipp hat. Das fand ich sehr auffällig, dass das so ein Jahrzehnt war, wo so dieser Film, der ja spezifisch auch an Frauen gerichtet ist, sehr populär war einfach.
Ja. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu den zum Qualitätsfernsehen, es gab ja auch das nicht so ganz Qualitätsfernsehen.
Also wir gehen gerade von E zu U. Nee,
Genau.
U, von U zu E.
Egal. Wir sind gerade eine Liste durchgegangen mit MTV-Sendungen
Der
und was der
2000er.
2000er, weil das irgendwie auch so, ja, unsere Jugend, sowas wie Pimp My Ride, was man halt so irgendwie aus Amüsement geguckt hat und nicht, ja.
Also ich habe erst als ich die Liste gesehen habe, ist mir das erst alles wieder so eingefallen und ich will auch gar nicht so genau wissen, wie mich das alles geprägt hat, als ich das geguckt habe, aber ich erinnere mich ganz klar, wie ich halt auf meinem ersten eigenen Fernseher, den ich hatte, in meinem Zimmer MTV-Shows geguckt habe und ich glaube aber auch, dass meine Englischkenntnisse sich dadurch verbessert haben, weil ja ganz viel im Original war mit Untertiteln. Ich weiß nicht, ob ich dann die besten Wörter gelernt habe, aber es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam und ein paar der Beispiele, also es gab so viele Dating-Shows ja auch, ne? Flavor of Love, die ganzen Ableger dazu, Next, was ja eigentlich wirklich richtig schlimm war auch. Also, das ist halt. Und ich habe mich noch gefragt, als wir über Love is Blind geredet haben, warum finde ich das so gut? Und ich glaube, da hat es schon langsam angefangen mit
Ist
der
die
Prägung.
jugendliche Prägung. Aber, also ich erinnere mich eigentlich gar nicht mehr wirklich an diese Sendungen, aber sie sind natürlich auch im kulturellen Kontext immer noch vorhanden. Ich
Da
weiß
gibt es
zum
ja immer
Beispiel,
noch Memes
ja,
zu und
Memes
alles.
oder irgendwie Parodien davon oder so. Also es ist irgendwie immer noch da. Und ich muss bei Flavor Flav, muss ich einfach immer an dieses Flavor
Ich
Flav
kannte
so
ihn halt
irgendwas.
auch vorher gar
Nee,
nicht.
überhaupt nicht. Und jetzt weiß ich halt nur, dass es irgendein Dude, der immer Uhren um den Hals hat.
Und irgendwelche Frauen gedatet hat im
Ja,
Fernsehen.
also ja, irgendwie ganz strange. Aber auch im deutschen Fernsehen hat sich ja was verändert. Auch in Sachen Teilhabe, weil es Castingshows das erste Mal so in dem Maße gab und Reality-Fernsehen, was sich ja auch teilweise überschneidet. Angefangen hat es, glaube ich, in Deutschland mit Popstars und die bekannteste Band, die da entstanden ist, sind ja die No Angels, die es ja jetzt auch wieder so halb gibt.
Was ja auch für ein Revival der 2000er jetzt gerade spricht, dass alle wieder die No Angels so hypen. Also wahrscheinlich haben sie sie zwischendurch auch gehypt, aber sie waren halt ein bisschen nicht so sichtbar. Also jetzt plötzlich, dann machen die haben ja auch wieder Konzerte gegeben in den letzten Jahren.
Und also man wird das im Laufe der Folge vielleicht merken, dass es bei mir so eine persönliche Entwicklung gibt, weil wenn man die Nullerjahre mal anfängt, bei mir fing das schon auch mit den No Angels an. Ich war Fan und ich habe in der Grundschule mit einer Freundin zusammen so ein bisschen die No Angels nachgespielt. Ja, was man halt so macht als Grundschülerin.
Haben wir doch alle. Ja. Nein, doch. Also, aber jetzt nicht spezifisch nur Angels vielleicht. Aber.
Und ich habe ja letztes Jahr Lucy kennengelernt und es war vorher schon so ein bisschen so, das ist irgendwie ganz komisch, wenn die jetzt dann kommt. Und ich kenne sie noch so aus meiner Kindheit, aber dann war es doch ganz unspektakulär. Aber ja, die sind halt dadurch, sind die richtige Stars geworden. Die sind auch immer noch präsent. Also,
zumindest. Das ist ja auch schön, aber das ist halt auch so dieser Reiß des Neuen, ne? Also ich weiß nicht, wann DSDS rauskam, aber
auch dann kurz danach, ich glaube 2002 ging es los und Alexander Klavs, der erste Gewinner, der ist ja auch immer noch sehr präsent im Fernsehen.
Ja, und der macht ja auch Musicals und so, ja. Also der hat so seine Nische auch so gefunden und ich finde diese ersten Gewinner, also Broses waren ja auch noch so ein Thema, die waren dann ja irgendwann dann weg, aber ja. An die erinnert man sich halt noch so stark. Und das ist halt immer dieser Witz, ne, dass du denkst, so die 100.000 Staffeln DSDS, die danach kamen, da erinnerst du dich halt kein bisschen daran, wer das war, oder in den meisten Fällen. Und die haben jetzt auch nicht so eine nachhaltige Karriere nachher gemacht.
Es kommt halt auch immer drauf an. Also bei Broses erinnert man sich vielleicht auch deswegen, weil, also zumindest ich als immer noch Fernsehkonsumentin, weil sowohl Ross als auch Giovanni sind halt immer noch total präsent und du weißt immer noch, okay, die Anfänge waren bei Broses und bei den No Angels ist es halt auch so, die waren ja auch sehr lange irgendwie nicht mehr da, aber Lucy war noch immer im Fernsehen sehr präsent und Sandy auch und dadurch ist man irgendwie, wird man immer dran erinnert und bei Alexander Klaas, bei DSDS halt auch, der war bei Let's Dance, dann jetzt, gut, er hat, das ist, finde ich, auch so ein faszinierendes Phänomen, der gewinnt einfach alles. Er hat erst DSDS gewonnen, dann hat er Let's Dance gewonnen, dann hat er auch The Masked Singer gewonnen, also der gewinnt alles.
Schön für ihn.
Ja, schön für ihn. Naja. Ja.
Also Castingshows, du hast ja schon gesagt, das ist ja auch eine Möglichkeit für Leute von der Straße, in Anführungsstrichen, bekannt zu werden. Ne?
Genau, und gerade DSDS, da war ja wirklich jeder Hinz und Kunz, also da war ja da musstest du ja nichts können.
Du musstest halt einen guten Moment erwischen, wo du dann halt, ne, die Leute überzeugst und dann kannst du halt Glück haben. Es ist natürlich auch, ne, bei Popstars war es doch immer so, dass es eine Band war, ne, eine Gruppe, die irgendwie gesucht wurde.
Ja, genau. Die dann halt auch zusammengewürfelt wurde.
Und der Wunsch halt immer war dann halt immer, ja, bekannt und berühmt zu werden und, ne, mit der Gesangskarriere irgendwie durchzustarten. So, und das ist ja auch irgendwie immer so ein bisschen das Vorteil gewesen, ja, okay, die können ja nichts außer jetzt singen oder so, ne, weil, ne, die haben jetzt ja keine, die werden ja gecastet, aber gecastet wurde ja schon Jahrzehnte davor, die Sex Pistols waren ja auch eine gecastete Band.
Ja, aber weißt du, das ist halt so im Fernsehen ist für jeden.
Dann ist es sehr sichtbar, genau, ja.
Und
nicht im Hintergrund.
Es war ja nicht nur für Gesang, sondern Germany's Next Topmodel ist ja dann auch irgendwann losgegangen.
Ach, stimmt, ja.
Und sowas. Auf der anderen Seite, wenn du nichts kannst, kannst du auch ins Fernsehen kommen durch so Sachen wie Big Brother. Ja, Reality-Formate, das hat auch alles seinen Anfang, zumindest hier in Deutschland. Ich habe geguckt, Big Brother, erste Show in den Niederlanden war schon 99. Sind wir jetzt mal nicht so streng, die Übergänge sind ja fließend. Aber da sind die Leute halt auch zu Stars geworden in dem Zeitraum. Die wurden gefeiert wie, keine Ahnung was.
Obwohl das halt wirklich Leute einfach waren, die halt ihren ganz normalen Job gemacht haben und dann halt nur einfach im Fernsehen waren und dann die Dynamik halt irgendwie den Leuten gefallen hat oder die Persönlichkeit oder was auch immer.
Und sowas gibt's halt heute auch immer noch, dass es Leute gibt, die wirklich explizit von Beruf Reality-Stars sind, die dann halt von einer Show zur anderen tingeln.
Die im Dschungelcamp sind, die, weiß nicht, bei
Oh, ja, bei, also die anfangen beim Bachelor oder so als Kandidat, Kandidatin irgendwie oder so. Dann gehen sie in den Dschungel, dann machen sie irgendwann bei Let's Dance mit.
Das ist halt auch so, wir haben ja schon bei Love is Blind über das Universum gesprochen, das gibt es ja in Deutschland genauso im Trash-TV oder im Reality-TV. Deswegen, das ist halt, das hat, ne, wie du meinst, das hat so seinen Anfang genommen, aber das hört halt nicht auf. Die Faszination ist immer noch da. Ja.
Und selbst wenn man das nicht guckt, irgendwann laufen einem diese Leute über den Weg und man kennt sie. Also bei Big Brother in der ersten Staffel war Jürgen Milski und ich kenne den irgendwie, obwohl ich nicht weiß, warum ich den kenne. Aber er ist
halt aber im deutschen Fernsehen dann auch präsent gewesen. Ne?
Und das ist ja auch irgendwie was Faszinierendes, dass das durch so eine Sendung, die... Einfach, wo man Leute einfach beim Leben beobachtet. Aber das Konzept hat sich ja auch gehalten.
Big Brother gibt es auch immer, oder?
Ja, und es gibt ja auch dann prominente Promi Big Brother. So, also ganz viele Ableger und so Abwandlungen. Im Prinzip ist The Circle ja auch nichts anderes als Big Brother, bloß mit einem anderen Kommunikationsaspekt.
Und vielleicht, also schon sehr voyeuristisch, aber ich glaube, dass die Leute da noch ein bisschen mehr selber zeigen können, was sie zeigen wollen und nicht, oder? Obwohl, eigentlich bei Circle werden sie auch überall überwacht.
Ja.
Ist vielleicht ein bisschen mehr Hochglanz als damals.
Ja. Aber es gibt ja nicht nur das Fernsehen, in dem man sich selber darstellen kann und zum Star werden kann, sondern es gibt auch soziale Medien, YouTube.
Es gibt soziale Medien, die sozialen Medien kommen dann gerade erst. Ja. Das ist halt der Start. Und das was ich mir wirklich... Was ich auch vorhin schon zu dir gesagt habe, dieses, man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass es YouTube nicht gibt.
Ja.
Das ist halt so, das ist so selbstverständlicher Teil unseres Lebens. Man findet da Musik, man findet da Tutorials. Das ist halt, das soll jetzt keine Werbeveranstaltung für YouTube werden, sondern das ist einfach so ein zentraler Bestandteil von dem, wie wir Medien konsumieren. Das ist so krass, dass es das mal nicht gab eigentlich.
Weil man halt auch immer so sagt, ah ja, da gucke ich einfach auf YouTube irgendein Video oder so.
Ja. Und es ist halt, hat halt das Monopol von diesem.
Ja, ist natürlich auch Google mittlerweile. Wobei die das ziemlich früh an YouTube an Google verkauft haben. Aber ich habe das Gefühl, dass das so angefangen hat, YouTube mit so lustigen Pannenvideos oder so Selbstdarsteller-Typen, die halt irgendwie was ausprobiert haben, aber man hat sich nicht so ernst genommen und mittlerweile ist das Spektrum einfach so viel größer.
Ja, oder Influencerinnen, die halt auf Instagram vielleicht sind, aber halt auch auf YouTube ihre Videos haben. Du findest ja für jedes Genre, für alles findest du irgendwas auf YouTube.
Halt. Ja, also das gab es ja damals noch nicht, aber das hat wahrscheinlich den Weg bereitet für das Influencertum, weil ja viele Leute dann auch ihre Karriere da gestartet haben. Justin Bieber, YouTube-Star.
Stimmt, ja.
Also,
aber wenn man auch so in Deutschland guckt, also ich weiß nicht, ob du das auch so geguckt hast, also was so wie die Außenseiter oder die Lochis oder so, also das sind ja deutsche YouTube-Stars, die da groß geworden sind und das ist halt schon plötzlich kannst du halt wirklich YouTuber sein als Job so, ne, und kannst dich selber darstellen, du brauchst eigentlich nur eine Kamera und dann kannst du starten.
Genau. Auf der anderen Seite wurde auch mit Facebook oder vorher MySpace, StudiVZ, SchülerVZ und so auch der Grundstein für die sozialen Medien, für die eher schriftlichen oder
Netzwerke
oder bildlichen sozialen Medien. Warst du, auf welchen Plattformen warst du angemeldet?
Ich glaube, ich war auf SchülerVZ, aber so richtig aktiv war ich denn. Ich weiß nur, dass ich immer in irgendwelchen komischen Gruppen mit irgendwelchen komischen Gruppennamen war, das war auch jeder. Und auf Facebook war ich dann auch irgendwann.
Ja, das war dann erst so Ende des Jahrzehnts. Ich meine noch so 2009 oder so habe ich mich da, glaube ich, angemeldet. Als es hierzulande ankam, aber ich glaube in den USA
war es. Ich war auch irgendwann auf Pinterest. Da habe ich letztens mit einer Freundin darüber gesprochen, da musste man noch eine Einladung von jemandem kriegen, um auf Pinterest zu sein. Das war richtig exklusiv und dann war es halt überhaupt nicht mehr exklusiv. Aber ich kann dir auch nicht genau sagen, welches Jahr das war.
Ja, also ich war sogar bei MySpace, wo dann jeder mit Tom befreundet war.
Das kann ich nicht.
Ja, egal, aber damit ging es irgendwie so ein bisschen los. Das hat sich ja irgendwie nicht gehalten. Facebook hat sich gehalten, YouTube hat sich sehr gehalten.
Aber das ist ja auch eigentlich ganz lustig, weil wir damit so aufgewachsen sind. Wir haben das halt so wie, da haben wir auch, glaube ich, in der 90er-Folge auch drüber gesprochen, so mit bestimmten Medien sind wir halt groß geworden und deswegen ist das für uns so selbstverständlich, damit auf eine bestimmte Art und Weise umzugehen. Aber zum Beispiel unsere Eltern und die Generation davor oder deren Generation einfach, die haben halt schon ein ganz anderes Verhältnis zu sozialen Medien. Also das ist halt ein ganz anderer Herangehensweise, die sind damit nicht so firm, während wir uns, man uns auf sozialen Medien jetzt nicht so viel vormachen kann, will ich jetzt mal so in den Raum stellen.
Aber das hat sich ja jetzt auch sehr entwickelt, wenn man bedenkt, wenn ich 2009 mich bei Facebook angemeldet habe, dann war ich da 17 oder so, 16, 17. Mein Vater hat sich vor 2 Jahren angemeldet oder so, also die Generation, oder die Leute, die jetzt hauptsächlich bei Facebook aktiv sind, ist eher die Generation unserer Eltern. Die haben halt einfach mit Zeitverzögerung damit angefangen und wir sind auf die neuen Plattformen ausgewichen.
Und man muss ja auch sagen, wir, ne, ich glaube, wir sind so die Instagram-Generation. Ja. Bei TikTok sind wir schon wieder raus. Ne?
Ja, da sind wir schon wieder zu alt.
Also so geht es ja immer voran, aber wir waren natürlich, wir waren am Anfang dabei. Aber wir hatten auch vorhin drüber gesprochen, also Internetforen war ja auch ein großes Thema, oder? Also Chatrooms und so, das ist da ja auch groß geworden. Und ich war jetzt nicht auf ICQ oder so, aber ich weiß, dass das viele andere waren und dass das halt ganze Kommunikationsstrang ja neben der Schule noch war,
sozusagen. Ja, für mich war das mein Hauptkommunikationsstrang, also weil ich hatte nie so viele Freunde.
Du bist halt ein Drinni, das ist halt so.
Ich hatte schon Freunde, aber ich hatte sehr viele Chatfreunde, weil ich war sehr lange bei Knuddels. Auch vor allem in den Nudlerjahren. Ich meine, dass ich 2005 im Januar mich angemeldet habe und warum ich das weiß, weiß ich auch nicht.
Kannst du mir in einfachen Worten erklären, was Knuddels ist?
Das war ein Chat.
Achso, aber man hat ein Pseudonym und dann schreibt man einfach mit Leuten, die man kennt. Okay.
Oder auch die man nicht. Es gab so verschiedene Channels, die nach Interessen, also es gab auch welche, wo du flirten konntest. Oder ich war immer im Music-Channel und Music war cool, weil komischerweise, deswegen finde ich das auch so faszinierend oder deswegen hatte ich da auch Freunde, es waren alles Leute, die den gleichen Musikgeschmack hatten.
Die haben sich alle im Internet gefunden.
Die haben sich alle im Internet und Music ist ja sehr weit gefasst, aber es waren trotzdem alles Leute, die so Indie-Rock-Sachen gehört haben und auch sehr obskure Sachen. Und dann hat man sich auch ausgetauscht und wir haben uns dann auch auf ICQ ausgetauscht und uns Musik geschickt gegenseitig und so. Und davon habe ich auch noch einiges. Also, und ich habe auch noch mit einer Freundin, die ich dadurch kennengelernt habe, Shoutout an Sophie, ab und zu mal Kontakt. Und die habe ich, glaube ich, sogar in den Anfangszeiten. Wir haben uns am Anfang gehasst. Ich habe auch mit einer anderen Chatfreundin Hassgedichte über sie geschrieben.
Also, Gott, das war halt so als Jugendlicher. Oh, Online-Mobbing war gerade.
Ja, online. Es tut mir auch sehr leid, aber wir lachen darüber hoffentlich heute. Ich weiß auch nicht, wie ernst
Die Freuden und Gefahren der sozialen Medien.
Genau. Aber für mich war das eine sehr prägende Zeit, diese Online-Welt. Und irgendwie bin ich da ja immer noch so wieder drin durch meine Teddybär-Aktivitäten, aber das ist jetzt eine ganz andere Art. Aber es steckt wohl so in mir drin, dieses Chatten.
Das ist lustig, aber ich finde, das ist eine sehr schöne Überleitung zu dem Musikthema, weil wir haben auch ein bisschen recherchiert, was war denn in 2000 eigentlich musikmäßig angesagt? Und du hast schon gesagt, Castingshows, Castingbands, das war so ein Thema. Was, du hast gerade Indie gesagt, ich glaube, das war auch in den 2000ern. Ja. Da hatte ich dann irgendwann eine starke Phase, wo ich dann die ganzen britischen Indie-Bands gehört habe. Da war ich
sehr. Britische und schwedische waren auch einige, habe ich das Gefühl.
Und was jetzt nicht so unser Genre ist, was wir so hören, aber Hip-Hop, Rap, Deutsch-Rap war sehr groß.
Genau, der erfolgreichste Künstler des Jahrzehnts war Eminem.
Das ist nämlich auch so eine Core-Memory in meinem Hirn, wie ich auf MTV dann immer die Charts und Musikvideos geguckt. Musikvideos war ja auch ein Riesending, weil du plötzlich MTV gucken konntest und ne, die ganzen Musikvideos, die da liefen und so. Und ich habe so viele Eminem-Videos gesehen, das ist einfach, das war auch ganz
spannend. Aber das ist ja was Faszinierendes auch, weil das ja eher so eine Spartenmusikrichtung ist. Also,
ich glaube, das ist wirklich super populär, das ist keine Nische.
Ja, aber jetzt, wenn du mal die Charts oder so anguckst, das ist ja schon hauptsächlich generischer Pop und das war es da auch, aber er ist halt dann.
Ich glaube, heutzutage ist Rap auch ein sehr, sehr.
Ja, heutzutage, aber damals, wir reden ja immer noch über die Nullerjahre, war das halt was Besonderes und außerdem, dass es halt ein weißer Mann ist, der sich in dieser schwarzen Szene auch so etabliert hat und darüber hinaus, über diese Szene hinaus etabliert hat.
Was ja aber auch wieder problematisch ist, ne, weil man sich ja auch denkt, wie kann denn das sein? Also klar waren auch so Leute wie 50 Cent, der hatte ja auch seine Hochphase so in den 2000ern, aber das ist ja trotzdem, das ist ja so, wie wenn man sagt, wie wenn Ed Sheeran den Rap-Preis kriegt beim Grammy, das ist ja auch ein Witz, weil, also klar macht Ed Sheeran keine schlechte Musik, aber wenn Ed Sheeran den Rap-Preis kriegt, dann ist klar, dass sie es einem Weißen geben wollen, ne? Das ist halt so, das ist halt, wenn man es so überlegt, ist es irgendwie ein bisschen problematisch, aber natürlich kommt Eminem aus einem, auch aus einem gewissen Milieu und so, ne? Also ich glaube, das ist eine, auch eine gesellschaftliche Diskussion. Aber der war auf jeden Fall super erfolgreich in den 2000ern. Also der hatte ja auch seinen Film da in der Zeit, dieses...
Eight Mile.
Genau.
Ja, und aber in Deutschland kam, ist man dann auch nachgezogen mit dem Gangster-Rap, mit Sido, der ominöse Mann mit der Maske. Ja, Bushido, so.
Ja.
Aber das ist an mir... mehr oder weniger vorbeigehört.
Ja, aber man hat die Sachen trotzdem noch im Ohr, weil das, man hat da ja auch, das ist ja auch so ein Ding, ne? Wir beide wissen jetzt gerade nicht so, was in den Charts abgeht, aber in den 2000ern wusste ich das, weil man Musikfernsehen geguckt hat, weil man Radio gehört hat. Lady Gaga hatten wir letztens auch erwähnt. Das war halt so, da war man so auf der Höhe der Zeit, auch wenn das nicht alles so unser Geschmack war, aber man wusste, was abgeht, weißt du? Ich glaube, wir sind schon wieder zu alt, um zu wissen, was abgeht.
Ja, aber ich habe mir das vorhin so ein bisschen den Überblick angeguckt auf Wikipedia, dass es sehr vielfältig war, die Musik von damals, dass halt auch gerade so viele Sängerinnen, die jetzt auch immer noch populär sind, sowas wie eben Lady Gaga, wie Rihanna, die sind alle in den Nullerjahren populär geworden, aber auf der anderen Seite gab es eben auch den Gangster-Rap, dann gab es Indie, es gab auch die New Metal, die so nach der Grunge-Zeit, so mit Limp Bizkit, Korn, ja auch, das so präsent und was für mich auch ein bedeutender Bestandteil meines Lebens ist, die Emo-Zeit.
Panic at the
Disco. Ja.
My Chemical Romance.
Und wenn ich mir jetzt heute sowas angucke, gerade My Chemical Romance oder so, irgendwelche Videos von damals, die so richtig dieses Emo verkörpern.
Das Dramatische.
Das nimmt mich halt voll in, das ist für mich das Jahrzehnt. Also das ist immer das Erste, was ich damit verbinde. Auch wenn das jetzt nicht das Erste ist, worüber wir geredet haben, aber weil es vielleicht auch so die Mitte des Jahrzehnts, so 2005, 2006, als ich dann so in der Pubertät langsam war, war das für mich so das Bedeutende.
Das ist das, mit dem man sich so identifiziert auch, ne?
Das, was
man immer hört.
Und auch für mich der Startpunkt für meinen jetzigen Musikgeschmack eigentlich ist. Also vorher, ich habe es vorhin gesagt, No Angels war noch so mein Ding. Und dann bin ich davon abgekommen, von der Popmusik und vom Radio und von was weiß ich was. Und bin so in diese Emo-Schiene gerutscht und seitdem höre ich Rockmusik.
Wo du das gesagt hast, ich hatte eine ganz starke Green Day-Phase in den 2000ern. Das war so meine Musik. Aber ich glaube schon, dass die Indie-Musik, die ich dann so gehört habe, das vermischt sich natürlich nachher alles so und wird dann zusammen. Aber wenn ich finde das so schön, wenn man so Leute trifft, ne? Also Leute, die ich dann nachher auch im Studium kennengelernt habe und so, und man merkt so, man hatte die gleiche musikalische Vorprägung. Ne? Ja. Dieses, ne, man merkt so, oh ja, du hast auch die und die gehört, oder? Ne, das ist halt so, das finde ich so immer schön, wenn man das so wiedererkennt.
Aber also das Indie-Zeugs, das habe ich ja auch gehört, eben auch durch den Kontakt mit den Knuddelsfreunden, dass ich da immer versorgt wurde mit anderen Leuten. Was für mich auch immer eine große Quelle an Musik war, ist Last.fm. Da bin ich auch heute immer noch angemeldet.
Dass es das noch gibt.
Ja. Und kann da halt auch so ein bisschen rückverfolgen, was ich für Musik gehört habe. Bis in, ich weiß es nicht, ich glaube seit 2007 oder so bin ich da angemeldet. Ja, das ist sehr spannend. Und ich habe sehr viel Metalcore gehört, was ich jetzt nicht mehr tue. Aber das hat mich schon auch, glaube ich, geprägt, dass ich halt, ich höre keine Schreimusik mehr, aber ich ertrage es. Also es ist Musik, die mich nicht stört und andere Leute stört das ja. Und das ist halt für mich so pubertäre Prägung. Ja. Ich kann es auch nicht über mich bringen, diese Sachen auszusortieren, weil es eben so eine prägende Zeit
ist. Ich habe auch noch, und das war ja auch eine Zeit, wo viele CDs gekauft. Du bist immer noch eine Person, die CDs kauft. Ich ja mit meinem Musikabo jetzt nicht so. Aber ich habe die immer noch. Und das ist, deswegen besteht meine CD-Sammlung eigentlich aus allem, was ich so in den 2000er, 2010ern gekauft habe. Weil das halt so, da habe ich halt diese ganzen Alben gekauft. Ne? Und das da kann man, das ist halt auch so wie so eine Zeitreise, wenn man sich das so anguckt, ne?
Ich versuche das jetzt als Überleitung zu nehmen. Hast du dir dann auch Hörbücher auf CD gekauft?
Also ich hatte immer noch viele Kassetten, glaube ich, in den 2000ern. Aber wir haben tatsächlich recherchiert, dass Hörbücher in den 2000ern auch so ihren Boom hatten oder sehr populär waren. Und daran erinnere ich mich noch. Ich habe auch viele Hörbücher noch. Und ich habe auch, oh, ich habe das Harry, die Harry Potter Hörbücher, die habe ich so häufig gehört. Das ist auch so ein Generationending. Du bist nicht so ein Harry Potter Fan oder hast da nie so den Zugang zu gehabt? Aber das hat natürlich auch die 2000er geprägt. Harry Potter, die Filme doch dazu, das
Genau,
ganze
die Filme, die
Franchise.
eben 2001 wurde der erste Film veröffentlicht, gedreht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall halt auch etwas, was das Jahrzehnt geprägt hat und was ja dann auch so ein bisschen einen Fantasy-Boom mit sich gezogen hat, weil man halt auch noch
Ja,
andere vergleichbare Geschichten gebraucht hat und das
nein, also da hat man ja gemerkt, dass das irgendwie funktioniert. Und ich glaube auch, also Fantasy ist ja bis heute, also Fantasy gibt es ja schon ganz lange so als Genre, ne? Aber das war halt wirklich auch so eine Boomzeit. Und ich glaube, wir hatten noch irgendein anderes Beispiel, was wir.
Ja, Herr der Ringe wurde
Herr der
auch
Ringe,
verfilmt
genau.
in dem Jahrzehnt.
Habe ich nicht geguckt, aber ich weiß, dass es viele geguckt
Ja.
haben. Und so literaturtechnisch habe ich so ein bisschen reingeguckt, was da so angesagt war. Aber was man so sagen kann, so die amerikanische Literatur, Gegenwartsliteratur war sehr präsent. Jonathan Franzen zum Beispiel, die Korrekturen sind rausgekommen. Da gibt es so einige Beispiele, die auch ja immer noch prägend sind oder die jetzt auch schon Klassiker sind. Man muss ja auch sagen, das ist ja jetzt auch schon 20 Jahre vorangeschritten. Ne? Das sind Bücher, die sich immer noch so gehalten haben. Und AutorInnen, die heutzutage immer noch Bücher schreiben und die immer noch präsent sind, aber ich glaube, dass die 2000er schon ein ganz gutes Jahrzehnt waren für die Literatur im Allgemeinen.
Ja, das kann ich jetzt nicht so beurteilen,
Das
aber
ist jetzt auch nur eine steile These von mir.
ja, gut, wir haben damals natürlich viele Schullektüren gelesen, aber das war ja
Da waren ja
nie
jetzt so
was
die Klassiker,
Aktuelles,
ne?
ja.
Ja. Aber ich glaube, was man so festhalten kann, es gab, also ich weiß nicht, ob wir noch irgendwelche anderen Medien haben, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Ich glaube, wir haben relativ,
Ja, das
sind ganz
wäre.
gut durchgekommen. Es war ja auf jeden Fall eine Zeit des Umbruchs, noch mehr als die 90er eigentlich. Wir haben für uns natürlich besonders prägend, weil wir so unseren eigenen Geschmack auch entwickelt haben, ne? Als Teenager, was konsumieren wir, wie konsumieren wir das, was man ja auch merkt, was bis heute Auswirkungen hat ja auch, ne?
Ja, genau, also ja, und wir erinnern uns halt sehr präsent noch an dieses Jahrzehnt. Das war ja bei den 90ern, erinnern wir uns an die Kultur, weil sie halt so immer wieder präsent ist irgendwie im Fernsehen oder so, aber da haben wir gar nicht mehr so diese
Das
persönlichen
kennen wir halt von
Erinnerungen.
Fotos. Also das ist halt so, das ist nicht das, was wir selber erinnern,
Und das ist
sozusagen.
jetzt, deswegen würde ich dich auch noch mal fragen, wie hast du die Nullerjahre so für dich erlebt? Also gibt es noch irgendwelche Sachen, die du hervorheben möchtest?
Ich glaube, dass die eigene Musik so zu entdecken, dass das schon ziemlich prägend war. Ich glaube auch, dass Fernsehen ein großes Thema war. Es ist natürlich auch alles so ein bisschen dadurch vermischt, dass man halt Teenager war und dass man durch die Pubertät gegangen ist und diese ganzen Sachen halt hatte, die halt irgendwie passiert sind und versucht hat, sich so selber zu finden als Mensch, was natürlich auch bedeutet, man versucht seinen eigenen Geschmack so zu entwickeln. Und
Ja.
das fand ich schon sehr. Ich glaube, das war ein ganz gutes Jahrzehnt, um zu gucken, was will ich eigentlich und wer bin ich eigentlich so.
Ja,
Weil
und
du ja auch schon meintest, es ist die Musikauswahl war auch sehr eklektisch so, ne? Und wir haben auch auf der einen Seite im Fernsehen Quality-TV, was wir jetzt nicht so konsumiert haben, auf der anderen Seite Reality-TV. Also du kannst in jede Richtung gehen, wie du willst. Und das ist natürlich auch nicht, dass du nur eine
ja.
Sache
Und du
nehmen
kannst es
musst.
vor allem halt immer und überall, was ja auch für uns die
Ja.
Selbstfindung vielleicht auch leichter gemacht hat, weil es so präsent war, weil du konntest eben auf YouTube gehen, konntest dir da irgendwelche coolen Lieder anhören, du konntest aber auch dir mit Freunden online in Kontakt treten und über Musik reden, so wie es in meinem Fall das war.
Du konntest in die Bahn steigen und du hattest deinen MP3-Player dabei und hast deine eigene Musik gehört.
Ja. Und auch nochmal bei Knuddels, wir haben das dann immer so gemacht, weil eben in diesem Music Channel war das so gang und gäbe, dass man immer geschrieben hat, was man gerade hört. Und immer so kursiv geschrieben, Interpret und Titel. Und das war irgendwie so Standard. Und dadurch hat man halt auch immer gesehen, was die anderen hören. So, das war eine ganz eigene Welt, aber es ist irgendwie ganz, ganz cool.
Bei Spotify gibt es ein Feature, wo du sehen kannst, was deine Freunde gerade hören. Das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar.
Ja, muss man es nicht selber schreiben, aber ja. Ja, also ich glaube auch, dass für mich die Selbstfindungsphase von eben dem Kind, das zu No Angels getanzt hat, hin zu dem jugendlichen Mädchen, das irgendwie versucht, ein Emo zu sein, aber eigentlich nicht emotional genug dafür ist.
Nicht dramatisch genug. Nicht ernst
Nicht
genug.
ernst genug.
Weißt du, für einen Golf hat es bei uns leider nicht gereicht.
Ja. Naja, aber es gibt ja auch andere Emotionen. Nein, aber ja, das irgendwie so bis hin zu einem normalen Menschen,
Bist du, ja.
soweit ich als normal durchgehe, mal halt mit einem recht etablierten Musikgeschmack und ja, Fernseh- und Seriengeschmack hat sich bei mir immer noch nicht so richtig etabliert, aber das kam bei mir auch irgendwie tatsächlich erst ein bisschen später, dass ich mich da so frei entfalten konnte. Also ich
Ja, wenn man
glaube
keinen
schon,
eigenen Fernseher hat.
ja, wo man halt immer mit der Familie kämpfen muss. Aber ich glaube schon, dass vielleicht Ende des Jahrzehnts dann für mich auch so die Anfänge waren mit den ersten Serien, die jetzt mich auch immer noch beeinflussen. Aber eher Anfang des Jahrzehnts darauf. So.
Ich will uns gar nicht jetzt sidetracken, weil wir schon so schön eigentlich abschließen, aber welche Spiele haben eigentlich die 2000er geprägt? Kam Catan raus in den
Nee,
2000ern?
das ist 90er.
Das 90er, okay.
Ich meine, Alhambra kam auf jeden Fall in den 2000ern
Das habe ich
raus.
erst, glaube ich, in den letzten 5 Jahren für mich entdeckt. Da bin ich nicht so
Ja,
auf der
das
Höhe.
weiß ich auch nicht, aber es ist bestimmt auch viel passiert auf dem
Aber
krassen
diese
deutschen
Folge
Markt.
geht ja auch nicht um das Spiel des Jahres, über das wir auch
Nee.
schon mal eine Folge gemacht haben, und Brettspiel, über das wir auch schon mal eine Folge gemacht haben. Aber
Ja, nee, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber
deswegen ist es uns bei der Recherche auch nicht aufgefallen.
ja, keine bedeutenden Spiele.
Wahrscheinlich schon, und jetzt alle SpieleautorInnen heben ihre Faust.
Ja, aber wenn ich jetzt so an bedeutende Spiele, die die Welt verändert haben, dann ist es halt Catan an dieser Stelle noch nachträglich. Ja, traurig, dass Klaus Teuber verstorben ist. Ja, aber das, ich würde mal sagen, dass wir da nichts mehr dazu sagen können und dass wir einen recht guten Abriss über das Jahrzehnt gegeben haben, sowohl auf inhaltlicher als auch persönlicher Ebene, aber Linda möchte noch etwas
Linda
sagen.
hebt die Hand. Wir eigentlich versuchen wir am Ende auch immer noch Empfehlungen zu geben. Also vielleicht wäre es ja auch sinnvoll, dann jetzt eine Empfehlung zu geben aus den 2000ern, oder? Ich muss mal selber ganz kurz recherchieren, ob ich da eine Empfehlung finde, die tatsächlich in den 2000ern rausgekommen ist.
Naja, irgendwie ist es ja doch, was ist, wenn man serienmäßig überlegt, was damals, wir haben ja kurz eine Liste angeguckt, da ist bei mir natürlich sofort 30 Rock hängen geblieben.
Krass, dass es das schon so
Als
lange gibt
Serie
eigentlich, ne? Also
2006 gestartet. Das kann man immer wieder empfehlen. Ich meine, bei der Tina Fey-Folge haben wir darüber geredet. Parks and Recreation ist auch in den Nullerjahren gestartet, aber erst relativ spät, ich glaube 2009. Kann man aber immer wieder empfehlen. Ganz viele Serien eigentlich. Also Psych, was ja für mich eine der Erweckungen serieller Art,
die du ja auch mal wieder guckst
die
eigentlich,
ich
oder?
immer wieder, die ich, neben Parks and Recreation meine Feel-Good-Serie ist auch 2006, glaube ich, gestartet.
Okay, du hast jetzt Serienempfehlungen gemacht.
Jetzt musst du was
Jetzt mache
anderes
ich
machen.
Musikempfehlungen. Ich habe nämlich gerade überlegt, was für Musik ich noch so gerne gehört habe in den 2000ern oder was auch vielleicht später nochmal zu mir zurückgekommen ist. Und was mir eingefallen ist, ist die Band The Streets. Über die wir schon mal gesprochen haben im Kontext von Konzeptalben, weil Mike Skinner, der Hauptkopf sozusagen ist von The Streets, hat ein Album rausgebracht, das heißt A Grand Don't Come for Free, darüber haben wir, wie gesagt, schon mal gesprochen. Und das war mal lustigerweise ein Lied davon, ich glaube Fit But You Know It, was so relativ eingängig ist, das war mal auf so einer Compilation drauf, Bravo Hits oder so, weil das halt ein populärer Song war in der Zeit. Und das fand ich halt richtig gut, weil es ist halt auch, ne, dieser britische Akzent. Und ich fand das irgendwie cool. Und irgendwie ist es ja eigentlich Rap, Hip-Hop in irgendeiner Form, ne? Und dann habe ich dann irgendwann auch das Album gehört und dachte, ach, das finde ich einfach richtig gut. Also das finde ich auch immer noch gut. Und das bringt mich halt auch so richtig so zurück, ne? So ja. Zeitreisenmäßig. Deswegen
ja, weil, ist es halt also, wenn es um Zeitdokumente und Zurückbringen geht, dann ist es schon auch My Chemical Romance. Und ich würde The Black Parade jedem ans Herz legen. Auch ein Konzeptalbum. Aber das Album ist auch, wenn man kein Emo mag oder so, also ich weiß auch noch, dass mein Vater das dann auch gehört hat. Meine, wenn ich mich richtig erinnere, weil es einfach ein richtig gutes Album ist.
Ich finde es halt auch immer noch lustig, also Memes gab es ja auch schon vorher, denke ich, ne? Das war ja nicht keine 2000er-Erfindung, aber wenn man sich überlegt, nur wenn man diese Anfangszeilen von diesem Lied The Black Parade hört, dann ist es halt schon so, da gibt es so viele Memes zu und so viel und jeder, der halt in den 2000ern diese Zeit erlebt hat, so, ne, also Teenager war, erkennt das halt sofort und ich finde, das ist so eine schöne verbindende Erfahrung einfach, weil das so omnipräsent war. Und vielleicht ist das auch ein Zeichen davon, dass wir einfach älter werden und dass das so ist, dass wir uns an solchen Sachen und dieser Nostalgie so erfreuen. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass wir jetzt mal über die 2000er gesprochen haben. Auch wenn ich das gar nicht so gedacht hätte vorher.
Und in ein paar Jahren reden wir dann über die 2010er und sehen, wie es ist, wenn man plötzlich erwachsen wird. Ja, genau. Was wir dann für Erinnerungen haben, ob sich dann noch so viel verändert hat. Aber ich glaube schon. Im Nachhinein merkt man
da das ist schon viel. Auch, weil das ja auch wieder eine Zeit der Umbrüche für uns war, ne? Schule, fertig.
Ja, aber Studium. In der Kultur jetzt meine ich. Aber
das ist ja auch das, was man dann damit verbindet, mit seinen eigenen Lebensereignissen. Ja, vielleicht haben wir euch auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht, was ihr in den 2000ern erlebt habt. Es war scheinbar relativ viel bei uns.
Genau. Ihr könnt uns ja gerne schreiben, wenn ihr irgendwas... An Empfehlungen. Euch, Empfehlungen oder euch erinnert oder mit uns in Nostalgie versinken wollt.
Genau, kulturbeutel-podcast auf Instagram.
Genau.
Die E-Mail-Adresse können wir uns nicht erinnern.
Und ihr kennt uns ja eh alle persönlich, dann könnt ihr uns auch einfach WhatsApp schreiben.
Genau, wir führen das Gespräch
oder auf Facebook uns schreiben.
Ja, bin ich so selten.
Auf SchülerVZ, das gibt's ja nicht mehr.
Nee, das wurde jetzt abgeschaltet. Ja. Genauso wie dieser Podcast jetzt so.